Alapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung zum Ketaba Achdas. Und wie so manches Mal bei unserer Vertiefung beginnen wir erstmal eingangs mit einem anderen Thema, einer Frage, die wir jetzt zum Gegenstand unserer gemeinsamen Betrachtung machen. Kiumas, bitte.
Danke, Shahnam. Eine Frage, die ich mir heute gestellt habe, ist die Frage von Philosophen. Wenn unsere Gesprächspartner sehr stark sich auf Philosophen fokussieren, zum Beispiel Albert Camus, Kant oder Tolstoi, und wie sehr man als Bahai in der Erziehung oder heranwachsender Bahai diese Philosophen kennen sollte, ihre Theorien und wie man das mit den Bahai-Lehren, wie sagt man, kohärent vereinbart oder darüber spricht oder diskutiert oder ähnlichen. Und ja, ich frage mich, wie sehr das ihm wichtig ist, diese Philosophen zu kennen, ihre Theorien und dann mit Leuten darüber zu diskutieren.
Ja, also es gibt verschiedene Aspekte, die man diesbezüglich natürlich nennen muss. Als allererstes vorweggenommen, als Prelude, im Grunde, im Endeffekt ist das keine Bedingung natürlich, um Bahai zu sein und die Bahai-Schriften zu kennen und sich an dem Ozean der Schriften Baha'u'llahs zu ergehen und eine besondere geistige Beziehung zu Baha'u'llah zu haben. Und da habe ich ja letzte Woche schon gesagt, weil die Frage war, wie gut muss man den Koran kennen? Natürlich, je mehr man weiß, desto besser ist es. Je mehr man weiß, desto hilfreicher ist es natürlich, um einen wohlgeschulten Verstand zu haben, der in die Details und die Facetten der Wahrheit eindringen kann und dergleichen. Natürlich sind wir immer als Bahai angehalten, Freunde und uns gegenseitig auch zu ermutigen, mehr an Wissen Anteil zu nehmen, größere Erkenntnis zu gewinnen, Konzepte nachzuvollziehen, in der Lage zu sein, auch hermeneutisch die Wahrheit zu deuten und alles, was eben dazugehört, sei es nun eben verschriftlicht durch Bücher, die wir lesen, sei es anderweitig, sei es Zeitgeschehen, das wir deuten. Natürlich, je mehr wir wissen, desto besser ist es. Aber genauso haben wir letzte Woche auch als Beispiel mal gehört, die Leute, die Vanuatu bei Light to the World am Anfang des Films, die gezeigt werden, wie die Baha'i wurden und so. Die kannten ja auch nicht alle Prophezeiungen aus dem Islam bezüglich des Kommens Baha'u'llahs und trotzdem hat Baha'u'llah sie würdig gewusst, um eben ihr Herz ihm zu öffnen. Also natürlich ist das also keine Grundbedingung. Wir können jetzt tausende andere Beispiele nennen, inwiefern auch die frühen Gläubigen in jeder Sendung auch zum Beispiel auch gar nicht zum Beispiel unbedingt dem zeitgemäßen Wissen und dem Verständnis der damaligen Zeit entsprechend vielleicht alle Dinge wissen und so und dann halt eben die Offenbarung anerkennen, sondern wie bei dem Beispiel von Petrus oder so, wenn man so will. Ja, sie sind dann einfach von der Ästhetik der Wahrheit, von der vollkommenen der Manifestation angezogen und werden dann gläubig und brauchen auch die anderen Dinge nicht, also zum Beispiel Bilal der Äthiopier im Islam oder so weiter. Ja, also der war auch nicht bewandert in den größten, ja, Wissenszweigen seiner Zeit. So, das müssen wir vorwegnehmen. Aber having said all of that, Qumas, natürlich ist Philosophie sehr wichtig. Und das ist unterschätzt in der Gemeinde, dass wir das nicht noch stärker hervorheben. Die Offenbarung ist Philosophie. Weil wenn du fragst, wenn Baha'u'llah sagt, Wissenschaft und Religion müssen übereinstimmen, was meint er eigentlich damit? Wo stimmen sie denn überein? Wo stimmt denn Wissenschaft mit Religion überein? Ist es einfach nur, weil wir als eine Theorie sehen, die es dann von beiden Lagern einfach vertreten und sagen, ja, da stimmen sie überein. Was ist es denn, was wir meinen, das stimmt miteinander überein? Ja? Es ist der philosophische Ansatz. Philosophie meint also, dass du tiefer in die Konzepte eindringen willst. Zum Beispiel, du weißt ja nicht wirklich irgendwas über Wissenschaft, nur wenn du den Begriff Relativitätstheorie kennst. Ja, das ist genauso wie jemand, der behauptet, irgendwas über Religion zu wissen, hat Koran nie gelesen, sagt einfach irgendwelche Worte, Sachen, die er mal gehört hat, traditionell. Das ist Buchstabenwissen. Das ist oberflächliches Wissen. Philosophie ist, wo ich die Zusammenhänge erkenne. Und ein philosophischer Ansatz bedeutet nicht, ich muss Vertreter von einem Philosophen sein, aber es ist die Denkart, es ist die Mentalität und Haltung, dass man also diese selbstständige Suche nach Wahrheit systematisch ausführt und dann eben auch zum operativen Gegenstand seines Bewusstseins macht. Also wie man sich mit Wissen auseinandersetzt. Das ist alles Philosophie, dass man versucht, tiefer da reinzuschauen. Und in diesem Zusammenhang stimmen dann Wissenschaft und Religion miteinander überein. Das ist der Punkt, der das verbindet. Der philosophische Blick auf die Dinge. Ja? Die Fragen nach dem Weshalb und Wieso und diese tiefere Zusammenhänge zu erkennen, die über jeweils das materielle Lesen der materiellen Welt bei der Wissenschaft hinausgeht, als auch über das materielle Lesen von den Heiligen Schriften. Das ist philosophisch, das ist ein philosophischer Ansatz. Philosophie, needless to say, wisst ihr, bedeutet Liebe zur Weisheit, ja? Liebe zur Weisheit, wir können synonym sagen, Liebe zur Wahrheit. Es geht also um das Auseinandersetzen mit Wahrheit und eben dem Bestreben und dem Willen und Wollen, tiefer in Zusammenhänge einzudringen. Nun, Philosophie selbst wurde von Baha'u'llah sehr löblich hervorgehoben. Fälschlicherweise sagen wir manchmal, wenn es so heißt, man soll sich nicht mit Wissen beschäftigen, was mit Worten aufhört und mit Worten anfängt. Das sei Philosophie. Das stimmt überhaupt nicht. Baha'u'llah hatte das auf alles bezogen, was keinen Mehrwert hat, in dem Sinne von, wenn du etwas tust als Selbstzweck. Und natürlich meint er bestimmte Wissenszweige damals im Iran, auch die Mollahs jetzt auch dann so, ja, also wo sie so stolz drauf waren, dass sie vielleicht sich ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, was aber auch abgenutztes, unnützes und unnötiges Wissen war. Was Schicklichkeit, müssen wir jetzt keine Beispiele nennen und so auch, also einfach wirklich banale, stumpfsinnige Dinge. Aber Philosophie selbst ist für Baha'u'llah sehr löblich hervorgehoben worden. Im Tablet der Weisheit, Lo Hikmat, nennt Baha'u'llah zum Beispiel Platon, Aristoteles und Sokrates als beispielhafte Figuren. Die waren dann natürlich damals auch in der islamisch-historischen Welt auch bekannt. Man kann das genauso übertragen auf viele andere Philosophen, die nach ihnen gekommen sind. Weil die Frage ist, warum hat Baha'u'llah zum Beispiel nicht Kant genannt oder andere? Er nennt natürlich Beispiele, die der islamischen Tradition auch näher sind. Und Aristoteles oder Platon, er hebt sie sehr löblich hervor. Er sagt zum Beispiel, er nennt ihn den göttlichen Plato. Den herausragenden Aristoteles, ja. Sokrates wird hervorgehoben als ein Kämpfer in der Arena der Tugend. Ja, also im Grunde ist der philosophische Ansatz sehr wichtig. Bahai-Offenbarung ist Philosophie, Kumas. Es ist mehr Philosophie, als dass es herkömmlich, das, wie die Leute es verstehen, Religion wäre. Weil Religion ist mittlerweile heutzutage, natürlich nicht unsere Definition, aber Religion verstehen Leute viel mehr als ein System an Traditionen und ein Pool an bestimmten Dingen, die man so mit der Kultur gleichsetzt und so weiter. Philosophie ist wirklich ein Ansatz, Dinge zu erforschen und tiefer gehen, seinem eigenen Sinn Fragen zu stellen, um zu verstehen, wa was zu der jeweiligen Antwort führt. Welche Frage führt mich zu dem, was dieser Antwort zugrunde liegt und so weiter. Und das müssen wir machen, wenn wir uns mit den Heiligen Schriften beschäftigen. Und das tut Baha'u'llah systematisch selber mit Kitab Iran, Lo Hikmat, viele seiner Erklärungen, beantwortete Fragen. Der ganze Ansatz von Abdu'l-Bahá an die Herangehensweise von bestimmten Fragen ist ein philosophischer Ansatz, ist ein philosophischer Diskurs. Philosophie ist sehr wichtig. Wenn wir es nicht bisher als so wichtig erachtet haben, dann wurden wir fehlinformiert von entweder Gemeinde, Eltern, wie auch immer, Ansprechpartner in der Community. Im Endeffekt ist Philosophie sehr wichtig. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig, um insgesamt ein Denken auch zu schulen, wie man sich mit Wahrheit selbstständig auseinandersetzen kann. Weil eigenständige Suche nach Wahrheit ist ja nicht nur, dass ich einfach nur bestimmte Dinge, die mal irgendwo stehen, einfach nur als Tatsachen mir merke, sondern es sind eher, wie Shore Effendi sagt, es ist die Auseinandersetzung mit Konzepten, was die Bahai-Offenbarung ausmacht. Er sagt ja, die Bahá'í-Offenbarung ist nicht die Religion der Terminologie, es ist die Offenbarung der Konzepte. Und Konzepte bedeutet ja schon, wir gehen philosophisch heran. Wir schauen nach dem Weshalb und Warum. Wir schauen nach dem Sinn und den Zusammenhängen. Also im Endeffekt, bestimmte Philosophen waren sehr wichtig für die ganze Geistestradition und Ansätze von ihnen zu kennen. Kiyomais, wie gesagt, ist keine Vorbedingung, um in der Gemeinde ein aktives Mitglied zu sein, offensichtlich, um ein guter Mensch zu sein. Aber es kann hilfreich sein, um natürlich bestimmte Dinge besser zu verstehen. Und daher ist meine Empfehlung immer an die Freunde, ja, sich mit Philosophie zu beschäftigen. Meine Empfehlung ist auch immer, ein bisschen die Geschichte der Philosophie zu kennen, bestimmte Prinzipien von den berühmtesten Philosophen mal gekannt zu haben, mal gehört zu haben. Jetzt hattest du in deinem Beispiel jetzt nicht, was aufgenommen wurde, sondern davor auch erwähnt, dass du mit jemandem gesprochen hast, der dann diesen oder jenen Ansatz hatte und dann halt eben zu einem mechanischen Weltbild kam, über es gibt kein Bewusstsein und vielleicht auch dann kein Gott und wahrscheinlich dann auch keinen höheren Sinn im Leben, kann ich denken, wenn ja jemand schon davon ausgeht. Diese Dinge sind natürlich ein sehr man nennt das Materialismus. Ja? Materialismus ist nicht nur, wenn wir sehr, sehr viel gerne materielle Dinge uns aneignen, das ist eigentlich ein Begriff für eine philosophische Denkart, für eine wissenschaftliche Herangehensweise. Sind wir halt nur eben von den phänomenologisch greifbaren Dingen ausgehen. Dieser Ansatz ist so überholt, es ist eigentlich auch so leicht, auch mittlerweile auch argumentativ zu entkräften, dass wir das vielleicht schon mal bei anderer Gelegenheit mal machen. Vielleicht, weiß nicht, beim nächsten Mal schon, wenn das jetzt ein Anliegen der Freunde ist. Ansonsten, Abdu'l-Bahá hat ja schon dazu auch einige Ausführungen gehabt zur Schwäche des Materialismus als hermeneutische Linse, um die Wahrheit zu betrachten. Von Abdu'l-Bahá gibt es da einiges. Manchmal sogar sehr simpel. Er nennt auch manchmal nur ein Beispiel aus der Tierwelt, vergleicht es mit den Menschen und lässt es dann so stehen. Und dann gibt es auch tiefere Ansätze tatsächlich. Ich kann auch empfehlen, dass man sich mit dem Buch Sei über den Ursprung der Existenz auseinandersetzt, vielleicht nochmal, was wir vor einiger Zeit mal veröffentlichen durften. Das ist ein philosophisches Buch. Also man muss wirklich sagen, es ist ja kein Buch, was man jetzt so vielleicht einfach so liest und dann. Ja, dann lässt man es einfach so stehen, sondern muss man schon halt darüber ein bisschen nachdenken. Also, und ich glaube halt eben, dass da ein Kapitel auch der Frage des Bewusstseins gewidmet ist, der Ansatz der Philosophie an die Wirklichkeit und dergleichen, welche Philosophen was wie gesagt haben. Und viele Dinge, die wir jetzt auch manchen Philosophen zuschreiben, wie jetzt, du hast jetzt gesagt, jemand hat Kant heute erwähnt und so. Also vor allem Kant, Descartes und dergleichen waren große Vertreter von der Bewusstseinswirklichkeit. Also das wäre absurd, wenn jemand sagt, ich berufe mich auf Kant und dann gibt es keinen Gott und auch kein Bewusstsein. Also dann hat er das wahrscheinlich nicht verstanden oder vielleicht ist das Missverständnis mal noch im Gespräch entstanden. Aber mit Kant und Descartes und dergleichen kann man das so nicht argumentieren. Vor allem auch nicht mit Platon und Aristoteles, das sind so die berühmtesten. Aber wenn man jetzt vielleicht andere Beispiele nehmen würde, ja, es gibt einige sehr, 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 sehr materialistische Ansätze, zum Beispiel vom Russell oder sowas und anderen halt, die halt natürlich auch ihre Gegenantwort haben und zu denen es eine Stellungnahme gibt. Und wie gesagt, bei dem Buch Sei gibt es halt einige Ausführungen dazu. Und sonst kann man, wie gesagt, das nächste Mal gerne darüber sprechen. Man muss eine Sache will ich an dieser Stelle nur hervorheben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht den Rahmen sprengt. Weil ich will nur nochmal klar machen. Erstens, ich nehme das als Beispiel, damit Q-Mars hört, ja, unsere Argumente müssen ja philosophisch sein. Und was meine ich damit? Ja, das eine. Und das andere ist, dass wir auch sehen, dass diese Geschichte mit dem materialistischen Ansatz auch wirklich eigentlich gar nicht haltbar ist. Aus vielen Gründen, aber hier nenne ich nur ein Beispiel. Unter anderem, wenn wir etwas Materielles beschreiben, Q-Mars, dann gehen wir immer davon aus, dass diese Sache eine Haptigkeit hat, also dass man es anfasst. Und dann kann man beschreiben, was man da fühlt. Es ist warm, es ist kalt. Ein Handy zum Beispiel, was du in die Hand nimmst. Wie ist es beschaffen? Ja? All diese Beschreibungen heben Abdu'l-Bahá hervor. Kiumas, das ist jetzt wichtig. Wir können auch detaillierter reingehen. An dieser Stelle nur kurz. Rahmen soll jetzt nicht gesprengt werden. Aber ich meine, all diese Eigenschaften, die wir nennen, wenn wir eine Sache anfassen, Kiumas, die sind ja eigentlich gar nicht materiell. Das Konzept warm, kalt, die Empfindung als solche oder die Haptigkeit einer Sache, wir beschreiben das mit Attributen, die selber gar nicht materieller Art sind. Und was Abdu'l-Bahá damit sagen will, ist, im Endeffekt gibt es gar keinen materiellen Ansatz an die Realität, weil das, was du schon der materiellen Realität zuschreibst, sind schon eigentlich Zustände, die immateriell sind als Begrifflichkeiten. Und daher also entweder müssen wir verstehen, dass eben tatsächlich die materielle Welt nur durch eine immaterielle Herangehensweise zu erklären ist, oder aber wir müssen das ganze Thema Beschreibung der Realität einfach dann ausschließen. Ja, dann, also wenn wir davon ausgehen, es gibt keine immaterielle Realität, dann kannst du auch nichts mehr in der materiellen Welt beschreiben. Oder aber du gehst an den Ansatz heran, dann ist die Tür zur Geistigkeit schon offen, dass wir erkennen müssen, lassen wir das Wort Religion und sowas mal alles weg, aber dann ist also der Zugang zur Spiritualität, dass wir verstehen, die materielle Welt kann nur durch immaterielle Zustände beschrieben werden. Und dementsprechend also sind wir schon hier bei der Philosophie. Das ist schon ein philosophischer Ansatz, ja, an das Thema. Und sonst würde ich sagen, for further reading kann man gerne auf das Buch verweisen. Ich weiß gar nicht, ob du das hast oder nicht, aber vielleicht kann man mal schauen, wie man das irgendwie für dich, dass du irgendwie Zugriff drauf findest. Und sonst, wie gesagt, können wir gerne eine Session machen und ein paar bestimmte philosophische Argumente nochmal hören bezüglich, ja, ich meine, Gottesbeweise haben wir schon mal ein paar gehört. Wollen die Freunde vielleicht nicht jedes Mal hören, wenn wir uns so zusammentreffen zu einer Sitzung, aber vielleicht ein paar andere Dinge, ja, materieller Ansatz an Realität, gibt es die Seele, gibt es das Bewusstsein, besonders zum Bewusstseinsthema können wir tatsächlich 3, 4, 5, 6, 7 Sitzungen machen, ja, aber jetzt, um zurückzukommen zu Absatz 150 und Kitabat, wie bitte?
Entschuldigung,
Ja.
was meint ihr dazu? Ein
Ach so.
paar philosophische Ansätze?
Ja, ich würde sagen, man lernt dazu, das ist gut.
Ganz großartig. Vielleicht sollten wir alle, ich nehme an, wir haben fast alle das Buch Sei. Vielleicht sollten wir es alle erstmal lesen. Es ist wahnsinnig schwer zu lesen, finde ich. Ich brauche da noch ein bisschen, bis ich es durch habe.
Ja, aber unabhängig davon, dass wir das lesen, wollen wir von Schahnam noch ein paar Ausführungen dazu hören, nächstes Mal.
Es muss auch schon unbedingt das nächste Mal sein, aber wir können es gerne bei Gelegenheit machen, wenn ihr wollt, in
Ja,
zweimal,
die
in dreimal.
Gelegenheiten verlieren sich dann wieder. Wenn
Ich
schon, dann
fände
machen
es
wir das mal.
total interessant. Ich würde es
Ja.
gerne, gerne.
Ja. Ja.
Allerdings möchte ich hinweisen, weil dann das Buch, wir haben ja einmal auch ausgemacht, wenn wir das Buch fertig haben, auch wahrscheinlich die anderen Bücher mit Ibn Shahra machen. Weiß nicht, ob wir dann das, gibt es eine Zeitbeschränkung oder Zeitplan? Bringen wir nicht dann unsere Zeitpläne durcheinander? Natürlich Fragen, ich hätte auch viele Fragen an Shahram, aber bringe nicht jetzt an diesen speziellen Vertiefung über Ketabe auch das. Versteht dich mein Anliegen? Weil
Ich schlage
dann
euch
denen.
gerne eine Sitzung vor und dann können wir schauen, ob das so den Freunden passen würde, ja?
Eine Sitzung außerhalb vom Kitabi-Aktas-Sitzungen, meinst du?
Ja, ich schaue nochmal, ob ein anderer Tag sicher gewährleisten kann, dass wir uns dann nochmal in diesem Zusammenhang zusammentreffen. Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, vielleicht, dass wir entweder den nächsten Sonntag oder den übernächsten machen und werde das auch nochmal vorschlagen und dann, ja, arrangieren wir das.
Okay.
Es wird nicht vergessen. Es ist auch wichtig. Ich meine, es ist wichtig, weil wir ja jetzt in diese Diskurse und Exkurse auch immer öfters kommen werden, weil die Gesellschaft ja auch sich dahin bewegt, immer mehr solche Ansätze zu vertreten. Religiosität wird, wie wir wissen, Shorif Fendi und Baha'u'llah hatten das ja auch schon unlängst angekündigt, wird immer weniger populär sein in der Gesellschaft. Und dann wird es vielleicht unter Umständen immer mehr solche materialistischen Ansätze geben. Ob jetzt jemand die unbedingt mit Philosophen legitimieren kann, weiß ich jetzt nicht, weil Menschen generell schaffen ja das Buchlesen immer mehr ab, ja. Aber im Endeffekt trotzdem, dass wir in der Lage sind, gute Argumente zu formulieren, das bleibt natürlich unsere Pflicht als in diesem Vorrecht Anhänger vom Volke Bahá'ís sein zu dürfen, ja.
Okay, gut, dann könnten wir zum Kitab-e-Aqdas das übergehen.
Soll ich lesen?
Aber, warte nur. Ist es nicht so, darf ich was sagen?
Eine Nacht vorher.
Ja, bitte.
Ist es nicht so, wenn ich die anderen Philosophen mit Baha'u'llah vergleiche, dass ich gut gesättigt an einem überreichen Buffet mit allen Geschmacksnoten stehe? Und dann dort die Gedanken habe, zu einem Würstelstand zu gehen und dort vielleicht auch mit Senf und Gurken eine akzeptable, brauchbare Wurst zu holen. Aber ich verstehe das eher als Rückschritt. Ich habe eine allumfassende neue Offenbarung. Wäre die nicht als solche zu verstehen, dann hätten wir uns an den Philosophen anhalten können und ihrer zugegebenen für die Zeit, in der sie gewirkt haben, nicht zu unterschätzenden Weisheit. Aber wir haben eine Karte, die alles andere sticht. Und dann ist es schön, wenn wir da abschweifen, aber es ist so wie eine Irritation. Und wenn wir uns das Schriftreichtum der Bahá'í-Religion anschauen, dann weiß ich nicht, wie wir auf ein Exzerpt von etwas anderem gehen sollen, dass ja, wenn Menschen schon jetzt Schwierigkeiten haben, Studenten selbst, Bücher sinnerfassend zu lesen, wenn sie über 70 Seiten sind, sagen manche Professoren, dann halte ich das für eine Kür, wenn sie gewünscht wird, nett, aber auf meinem Speiseplan habe ich da keinen Bedarf. Ich
Entschuldigung,
finde der Vergleich,
der Ausgangspunkt war, dass Menschen mit einem philosophischen Argumenten argumentiert haben und man als Bahai jetzt vor der Frage steht, wie gehe ich damit um?
den Vergleich von Rainer natürlich sehr, 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 um bei seiner Sprachwelt zu bleiben, sehr köstlich. Also das ist ein sehr guter Vergleich. Aber ja, genau, die Sache ist halt richtig, wir wollen natürlich jetzt, das soll jetzt keine Vertiefung werden in die sozusagen in die Schriftlektüre der antiken Philosophie oder dergleichen. Offensichtlich haben wir mit den Bahai-Schriften selber noch sehr, sehr viel vor uns. Es gibt sehr viel und egal wie viel wir vertiefen, wir haben immer noch so wenig vertieft. Es geht mehr darum tatsächlich, also um zwei Dinge. Zum einen, wie Gabi nochmal richtig hervorgehoben hat, was Kiomas meinte, er sagte ja tatsächlich, es war heute ein bisschen schwieriges Gespräch. Ich will jetzt nicht sagen, Kiomas ist an seine Grenzen gekommen, aber so wie er gerade geschildert hat, es war halt irgendwie schwierig vielleicht auf, weiß nicht, gemeinsam Nenner zu kommen oder dergleichen. Ist das richtig gemacht? Ja, und das eben so, wie wir halt auch manchmal biblische Argumente nutzen, nicht weil wir jetzt unbedingt glauben, dass es notwendig ist, um die Bahai-Sache zu beweisen, aber weil es die Notwendigkeit ist, um jemanden zu erreichen. Weil jemand darauf besteht, dass er das aus dem biblischen Hintergrund sieht. Weil jemand darauf besteht, das über den Koran zu legitimieren für sich, um da anzukommen an dem Bahai-Hafen. Dann machen wir das ja natürlich. Und in diesem Zusammenhang hat Baha'u'llah ja auch viele Dinge offenbart, die auf die Philosophen zugerichtet und ausgerichtet waren und Abdu'l-Bahá hat Beispiele gebracht und sie helfen uns zum einen für die Lehrarbeit, zum anderen aber darf man diesen Punkt nicht unterschätzen. Es ist und bleibt auch eine persönliche Vertiefung. Man kann natürlich, man muss ja sich auch vergegenwärtigen, Baha'u'llah hat ja bestimmte Dinge aus der Vergangenheit ja auch erwähnt, aus einem Grund. Manchmal war es ja, weil die Menschen, die Adressaten das so hören wollten und das einfach die Sprachgebrauch war, aus dem sie kamen. Andere Dinge von Aristoteles oder dergleichen hat Baha'u'llah aufgegriffen oder von anderen Philosophen aus der islamischen Welt, von Farabi oder anderen, weil sie einfach richtig waren. Und weil sie richtig sind, werden sie einfach in den Kanon der Wahrheit einfach mit rein integriert. Und auch in dieser Hinsicht, genauso wie er manche Sachen aus dem Koran einfach integriert hat in die Offenbarung, da sind sie für uns trotzdem bereichernd, egal wie lange sie in der Vergangenheit liegen, weil sie einfach so helfen, die Vision Bahá'u'lláhs und bestimmte Schlussfolgerungen von ihm geistiger Art, metaphysischer Art, ein bisschen besser nachzuvollziehen. Zum Beispiel muss man sagen, alles, was Bahá'u'lláh über Tugenden sagt, meistens sind sie ja, sind die Tugenden gar nicht definiert. An mancher Stelle schon, tut das Bahá'u'lláh ja mit Absicht. Bringt zu so tiefen Nuancen die Bedeutung von Tugenden. Tugenden selbst allerdings, die hat Aristoteles in einem Katalog definiert, namens Nikomachische Ethik, ja. Und Bahá'u'lláh sagt an vieler Stelle, dass er das voraussetzt, also er nennt nicht das Buch, aber er setzt Aristoteles Definition von Tugenden voraus, wenn er Tugenden nennt. Und das sollte schon ein Beispiel sein dafür, dass manche Dinge auch so sehr sie in der Vergangenheit liegen sollten, trotzdem irgendwie auch noch bereichernd sind heute. Gesetz des Falles, wie Reinhard gesagt hat, dass wir das zu dem üppigen Buffet, bei dem wir uns speisen dürfen, auch irgendwie mit hinzufügen, ja. Also wollen jetzt nicht, dass Kiomas dann auf einmal statt an diesem, ja, sterneüberschreitenden Gala-Event-Menü teilzunehmen, dass er am Ende mal so ein Shortcut zu McDonald's macht. Das wollen wir nicht. Aber wir schauen das, was da passt und geschmacklich die Note noch ein bisschen hervorhebt. Das sagen wir, ja, das soll er sich als Beilage auch noch auf den Teller tun.
Wunderbar.
Brigitta wollte was sagen.
Der Einwurf zur Ergänzung, dass ich erst einmal verlangen sollte von meinem Gesprächspartner, dass er etwas von Bahá'u'lláh liest und ihm dann ein Buch empfehlen. Und dann in eine Diskussion zu treten, erübrigt sich mitunter, weil ja dann der das Verständnis schon für diese Bedeutung der Religion und die allumfassende Weisheit dieser Schriften bekommen sollte.
Brigitta wollte noch was sagen. Brigitta.
Ja, danke. Ja, also erstens einmal, es stimmt, Schachram, dass jeder für sich selbst vertiefen muss mit wissenschaftlichen und sonstigen Büchern, ohne dem geht es einmal nicht, auch mit Philosophie persönlich auseinandersetzen. Und dann bin ich natürlich also ganz bei Reinhard, ich möchte auch von Bahá'u'lláh lernen. Und das Dritte ist, ich habe in einem Institut für höhere Studien gearbeitet, ja, und auch in einer Schule und habe sehr viel mit Udo Schäfer diskutiert, habe seine Bücher gelesen, hat mir auch mehr Sachen gegeben, die er also mir gezeigt hat und so weiter. Und ich kann nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, Akademiker, ja, die erreichst du nie über die Wissenschaft und nie, immer nur übers Herz, weil Habermas zum Beispiel haben wir kennengelernt, Philosoph, bla bla bla, haben wir aufgestellt, die Bücher und alles geredet. Nein, die erreichst du nach meiner Erfahrung nur übers Herz und zwar mit Liebe zu Bahá'u'lláh und weil die sind alle so festgefahren in ihrem Thema, ja. Und Wahrheitsliebe, wie soll ich sagen, Suche nach der Wahrheit, sag ihnen das einmal, die haben ja die Wahrheit gefunden. Ja? Also ich bin wirklich, ich muss ehrlich sagen, mir wäre lieber über Bahá'u'lláh zu lernen, weil ich denke, ihr habt alle Bücher gelesen. Oder Beispiel, ich habe meine Arbeit abgegeben über Unterrichtswissenschaft und alles Mögliche, Psychologie und was weiß ich, was man da alles braucht und habe sehr viel Sachen zitiert, auch wissenschaftlich fundiert, auch von Udo Schäfer rausgenommen. Na, was glaubst du? Ich bin beim Direktor gelandet. Woher haben Sie das her? Woher wissen Sie das? Ja, ich habe immer zitiert, ja, immer ganz korrekt und gar nicht aufdringlich und gar nichts. Die haben sich aufgeregt, weil wieso wissen Sie jetzt mehr wie wir? Ja, also man muss so vorsichtig sein, wenn man in so Institutionen arbeitet oder auch Prüfungen ablegt. Also ich kann sagen, wirklich weg davon. Ist meine Erfahrung. Ich glaube nur übers Herz. Es geht übers Herz und nicht über den Verstand. Da kannst du diskutieren Ende über die Philosophen und über Wissenschaften. Ja? Jeder hat seine Meinung letzten Endes. Aber Liebe zu Bahá'u'lláh bringt uns eher auf den Punkt. Danke.
Brigitta, das stimmt natürlich. Ich glaube auch tatsächlich, dass es eher ein Missverständnis ist bei den Freunden. Das nochmal. Kiomas sagt ja, beziehungsweise wir können jetzt auch jetzt frei von Philosophie sagen, ein anderes Beispiel. Er sagt, es gibt Leute, die haben bestimmte Anliegen und Fragen und die haben bestimmte, sagen wir mal, Bedürfnisse, bestimmte Knoten im Sinne. Und die, für die natürlich diese Menschen dann natürlich so zur Bahai-Sache zu führen, wie es sie brauchen, die Worte zu hören, die sie hören müssen, damit sie eben auch empfänglich sind. Und eben tatsächlich auch überzeugt werden können von der Wahrheit. Das ist die Aufgabe der Bahai, also in der Sprache des Adressaten zu sprechen. Und wenn jemand Moslem oder Christ ist, dann tun wir das auch mit dem Hintergrund und der tradierten Sache, auf die er sich stützt. Also zum Beispiel ein Bahai würde zum Beispiel, auch wenn er weiß, dass Bahá'u'lláh sich nicht durch die Bibel beweisen muss, um Bahá'u'lláh zu sein, würde zum Beispiel tatsächlich trotzdem versuchen, biblische Argumente zu finden, um eben diese Person auf die leichteste Art und Weise für die Auseinandersetzung mit dem Anspruch Bahá'u'lláhs empfänglich persönlich zustimmen. Genauso ist mit der Moslem sogar sehr, 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 sehr klar, dass es ohne Koran und Auseinandersetzung mit der islamischen Theologie gar nicht möglich ist, überhaupt ein Gespräch zu führen. Und daher, also da kann man sich auch gar nicht in so einem objektiven Rahmen treffen. Also es funktioniert nur so. Und in dem Sinne habe ich das, was Kiumas sagte, so verstanden. Also jetzt Atheist oder wie auch immer. Jetzt in dem Fall war das jetzt jemand, der hat sich auf Philosophie gestützt. Können wir einfach mal sagen, Atheist. Ein Atheist braucht bestimmte Punkte und Argumente und eine bestimmte Präsentation des Glaubens, die anders ist vielleicht als gegenüber vielen anderen Leuten, obwohl wir konzeptuell dasselbe sagen, aber da vielleicht an andere Worte und an andere Zusammenhänge packen. Das zu üben war, glaube ich, oder mal zu hören, was die Ansätze der Bahai-Schriften dazu sind, das war, glaube ich, Anliegen von Kiomas. Wenn ich falsch liege, muss er sagen. Aber der Anspruch wäre bei so einer Vertiefung natürlich zu hören, was Bahá'u'lláh dazu sagt, was Abdu'l-Bahá dazu sagt. Wir würden nicht eine Vertiefung über die Vergangenheit machen, um nur eine Vertiefung über die Vergangenheit gemacht zu haben, sondern es würde darum natürlich letzten Endes gehen, was ist Abdu'l-Bahás Aussage dazu? Was ist Abdu'l-Bahás Argument dazu? Er sagt doch, ich meine, das müssen wir uns auch mal, also wir machen es uns als Bahai auch ein bisschen einfach. Ich verstehe natürlich, was Brigitta meint und das ist jetzt nicht an sie gerichtet, aber wir machen uns als Bahai das schon sehr einfach, dass wir sagen, ja gut, lass uns einfach über die Bahai-Sache lehren, weil wenn die auch nicht überzeugt ist, dann lag sie auch nicht an mir. Ich habe von der Bahai-Sache, er war nicht empfänglich. Nein, das ist Quatsch. Ich habe doch die Aufgabe, Empfänglichkeit zu schaffen, und wenn ich es nicht in der Lage bin, mit jemandem zu reden, der eine bestimmte Geistesdimension hat, weil ich nicht in der Lage bin, ihn so zu erreichen, dann ist es meine Verantwortung. Und die Verantwortung bedeutet, ich müsste eigentlich imstande sein, im Idealfall, so sehr mich auszukennen, dass ich die Bahai-Sache auch jemandem wiedergeben kann, der auch aus einer ganz bestimmten Nische an Denken kommt. Ja? Wenn wir das nicht können, dann müssen wir uns da einlesen. Das ist eine Aufgabe, das ist eine Verantwortung. Reicht nicht zu sagen, wir können einfach nur nach Buch 6 den Glauben darstellen und dann habe ich für mein Gewissen klar, wenn die Leute da nicht interessiert sind oder das Gespräch nicht weitergeht, dann waren sie nicht empfänglich. So funktioniert das nicht. Ich muss Empfänglichkeit in den Menschen schaffen und dafür muss ich mich mit den verschiedenen Bereichen des Wissens auskennen und deswegen ist auch die Auseinandersetzung mit Wahrheit etwas Komplexes. Es ist nicht etwas Einfaches. Es ist nicht etwas, wir nehmen zweimal bei einer Vertiefung teil und dann ist das getan. Das ist eine Sache, wir müssen uns immer weiter rein vertiefen, egal auf welche Beispiele wir aus der Vergangenheit nennen sollten. Jetzt hast du Udo Schäfer genannt, wir können einen draufsetzen und Misabul Fazail nennen. Also, das hört ja nicht auf. Die beschäftigen sich, also Misabul Fazail hat sich doch ständig mit dem Wissen seiner Zeit auseinandergesetzt, mit dem Zeitgeist, sich eingelesen in verschiedene Schriften aus den verschiedenen ideologischen Hintergründen oder dergleichen, einfach um imstande zu sein, als Werkzeug sein Soll zu erfüllen, wenn er berufen ist, die Sache Baha'u'llahs zu beweisen. Ja, und je mehr wir als Werkzeug wissen, desto mehr werden wir benutzt. Können wir Hammer sein, Schraubenzieher sein, können wir einfach so vielleicht so ein Universal-Ding sein halt. Das hängt an uns, das hängt von uns ab, ja? Und wenn wir nicht die Person sind, die jetzt mit dieser Person hätte reden können, die Qmas jetzt vor sich hatte, dann wird es vielleicht jemand anderes auf der Welt irgendwie sein, aber ihm wird dann diese Gnade zuteil, dass er die Sache Baha'u'llahs dann vor dieser Seele dann so repräsentieren durfte. Und deswegen, also im Endeffekt geht es letzten Endes ja trotzdem nur um die Bahai-Schriften, aber reflektiert im Lichte dessen, was eben jetzt in dem Zusammenhang jetzt jemand sagen würde, der vielleicht aus diesem materialistischen Ansatz kommt, ja? Und das zu üben, ist unsere Aufgabe in verschiedenen Kontexten. Wir haben schon so etwas mal gehabt, weiß nicht, wir wollten mal eine Koranvertiefung, haben wir dreimal gemacht. Bibelvertiefung haben wir vier, fünfmal gemacht im letzten Jahr oder so. Und solche Sachen kommen halt immer wieder auf. Und trotzdem, ihr habt recht, also man muss es auch nicht aufzwingen, also wenn wir wirklich auch eher uns jetzt mit dem Kitabach das beschäftigen wollen, weil das jetzt so unsere Agenda ist, dann machen wir das auch. Deswegen habe ich gesagt, wir reden dann noch immer darüber, wann es passt und wie. Aber sobald es von den Freunden halt sag mal, ein Bedürfnis geben sollte, dann denke ich, ist dieser Rahmen der Vertiefung so, dass wir halt darüber sprechen, ob das sich mit den Bedürfnissen der anderen auch deckt und dann versuchen wir das irgendwie möglich zu machen, damit die Vertiefung letzten Endes einen Zweck erfüllt. Und zwar, dass ein Q-Merz, der wir jetzt alle sein können, dann sich ja, bereit fühlt, auch solche Gespräche in der Tiefe dann nochmal führen zu können. Aber sonst alles wertvoll, was die Freunde sagen und alles stimmt auch, ja. Es stimmt mit Sicherheit alles. Ich glaube einfach nur, dass wir verkennen, wie groß die Verantwortung in der Lehrarbeit ist und dass sie auch nicht damit endet, dass wir sagen, ja, wir wissen halt über die Bahai-Sache, wenn die Person nicht interessiert ist, dann ist es auch nicht mehr unsere Schuld. Weil Abdu'l-Bahá immer wieder betont, eigentlich Lehren bedeutet, Empfänglichkeit zu erschaffen. Shoghi Effendi sagt, es sind Menschen in der Gesellschaft, die sind hundertprozentig empfänglich, ohne dass wir irgendwas machen und die warten nur darauf, weil die schon immer so gedacht haben. Aber es gibt eine Mehrheit in der Gesellschaft, in der die Sehnsucht nach dem Zuhören bezüglich der Bahá'í-Lehren erst geschaffen werden muss im Bewusstsein. Und da kommen dann diese ganzen Sachen des Universalaussehens, Meaningful Conversations, diese unverwechselbaren Gespräche. Heißt ja nicht unbedingt, dass es dann die Vorstellung des Bahá'í-Glaubens sein muss, weil das haben sie ja etikettiert als diese Lehrmethode nach Buch 6. Für unverwechselbares Gespräch ist die Vermittlung von Konzepten und überhaupt das sich treffen, gedanklich. Ah, wir haben ein gemeinsames Interesse, Realität zu entdecken, ja, zu exploren, ja. Und dafür müssen, und um das den Leuten wachzurufen, brauchen wir je nach Adressat natürlich auch das richtige Werkzeug an Worten, ja, die wir dann halt eben vermitteln können. In dem Fall halt vielleicht mal ein Argument, das von Abdu'l-Bahá ist, philosophisch klingt und vielleicht für den Hörer so sich anhören könnte, als wäre es von Aristoteles gewesen. Ja. Beantwortete Fragen ist so. Bei beantworteten Fragen, wenn ihr nicht wüsstet, dass die Fragende schon Bahá'í war, würde es sich doch anhören, als ob Abdu'l-Bahá ein Interview führt mit einem Interessenten. Weil er die Frage so angeht, als ob er eine Kapazität schaffen will in dem Adressaten, dass er das genauso sieht, wie er es sieht. Und das ist der philosophische Ansatz eigentlich zu einem Gespräch. Und muss nicht ein philosophisches Thema sein. Es ist die Haltung, wenn man Sachen halt gemeinsam ergründet. Gesellschaft, Politik, was auch immer. Aber nun tatsächlich, Freunde, kommen wir wirklich vielleicht zu 150, weil wir schon jetzt eine halbe Stunde schon in die Introduction fließen ließen und jetzt tatsächlich wollte lesen. Wer war das nochmal, Gabi?
Ja, ich lese das.
Ah, Erika. Okay,
Ja,
danke schön.
okay. Lehret eure Kinder die Verse, die vom Himmel der Majestät und Macht offenbart wurden, auf dass sie in den melodischsten Tönen die Tafel des Allbarmherzigen in den Hallen des Mashrekul Asghar vortragen. Wer durch die Anbetung meines Namens, der Mitleidvollste, in Verzückung gerät, wird Gottes Verse so vortragen, dass er die Herzen der noch Schlummernden bezaubert. Wohl dem, der den mystischen Wein ewigen Lebens aus dem Worte seines barmherzigen Herrn trank in meinem Namen, einem Namen, der jeden majestätisch ragenden Berg zu Staub zermalmt. Wow. Ja.
Gibt es eine Erläuterung dazu zufällig?
Gibt es nicht.
Okay. Ja, also nochmal, vielen Dank für die sehr, sehr wertvollen Beiträge von allen Freunden. Also erstmal danke an Kiomas und auch an alles, was die anderen Freunde Brigitte, Reinhard, alle geteilt haben bezüglich unserer Vertiefung. Und jetzt nun eben zu dem Absatz 150, der meiner Meinung nach auch ein bisschen sogar sich damit deckt, was wir bisher geredet haben, in einem tieferen Sinn. Und zwar, weil es hier offensichtlich ja darum geht, Kinder zu befähigen, oder beziehungsweise die nächsten Generationen zu befähigen, immer als bestehende Generation sich mit geistigen Konzepten und mit Wahrheit einfach auseinanderzusetzen. Deswegen ja das Lesen der Heiligen Schriften. Also dieser erhabene Absatz, man kann es nicht genug hervorheben, der den Eltern einmal mehr sogar im Kitabah, dass die Pflicht, die heilige Pflicht der geistigen Erziehung und Befähigung ihrer Kinder auferlegt, verdeutlicht natürlich die Wichtigkeit zu lernen und sich von früh auf Gott und den geistigen Wirklichkeiten zuzuwenden. Also es muss tatsächlich von früher Kindheit im Menschen genährt werden, damit wir idealtypisch dann eben die Kapazitäten entwickeln, um ja, diese idealtypische geistige Identität zu entwickeln, die halt eben, Bahá'u'lláh sagt, Gott in uns gelegt hat. An einer Stelle heißt es in den Schriften noch, das ist aus einem sehr interessanten Tablett, das ist das Kalamotte für Dossier. Da offenbart Bahá'u'lláh das Wort Gottes, das die erhabenste Feder auf dem achten Blatt des höchsten Paradieses verzeichnete, lautet: Schulen, Schulen, für alle, die jetzt irgendwas mit Lehrer oder sowas, Lehrtätigkeit zu tun haben. Schulen müssen die Kinder zuerst in den Grundsätzen der Religion erziehen, sodass Verheißung und Drohung, wie sie in den Büchern Gottes geschrieben stehen, die Kinder von Verbotenem abhalten und mit dem Mantel der Gebote Gottes schmücken. Aber dies muss in solchem Maß geschehen, dass es die Kinder nicht durch Abgleiten in Eifern der bigotte Unwissenheit schädigt. Das heißt also, zwei Dinge nennt hier Bahá'u'lláh. Zum einen, dass das Schulwesen sehr viel mehr Wert auf Ethik legen muss, also auf die, was heißt Ethik? Jetzt gibt ja Kurse, die heißen Ethik oder so, und dann, das ist einfach nur so ein, ja, das ist, ja, hat nicht, also ist jetzt nicht wirklich eine Auseinandersetzung mit Tugenden wie in der Kinderklasse oder so. Aber das ist halt so, ähnlich wie bei der Junior-Junggruppe in der Kinderklasse, eine tiefgehende Auseinandersetzung mit Tugenden geben muss. Und tatsächlich, diese muss man auch praktisch angelernt bekommen. Also vielleicht heißt das, dass man vielleicht auch Dienstprojekte oder dergleichen dann mal plant. Und dann aber kritisiert Bahá'u'lláh den Ansatz an die islamische Welt, die auch so einen auf so Islamschule macht und den Kindern so versucht, so Religion beizubringen, aber das auf eine Art und Weise geschieht, dass die Kinder davon geschädigt sind. Entweder zu fanatisch werden oder aber abgeschreckt von Religion oder aber in einer Beziehung zu Gott stehen, dass sie Angst vor Gott haben einfach, ja. Und dieses Konzept, sagt Bahá'u'lláh, ist falsch, aber zum anderen muss natürlich, und das ist jetzt so, vielleicht der Appell an die westliche Welt, muss dem Aspekt der Religion oder der religiösen Inhalten mehr Wichtigkeit beimessen in der Erziehung und der Bildung der Kinder. Vor allem ist interessant, dass das Bahá'u'lláh explizit Schule nennt, weil er das ja das Rahmenwerk ist, in dem ein Mensch ja kulturell befähigt, also zu kulturellen Werten befähigt werden soll. Dass er kultiviert werden soll, sozialisiert werden soll und dass er im Endeffekt auch seine Veranlagungen ausbilden soll. Und für Bahá'u'lláh ist also eine Schule weit mehr als nur ein Ort, wo du Wissen aneignest oder dir irgendwie so, weiß nicht, Sachen auswendig lernst oder was du nicht auswendig konntest, dann auf den Spicker schreibst und einfach nur eine gute Note bekommst. Sondern für Bahá'u'lláh ist das eben weit mehr. Es ist also tatsächlich die Befähigung eines Kindes, dass er durch ein Vorbild, was der Lehrer ist, und deswegen ist der Lehrer auch im Kitabeach das so wichtig. Ihr habt schon mitbekommen, dass er auch bei den Erbkategorien genannt ist. Ja, weil er das Vorbild ist für ein tugendhaftes Leben für ein Kind. Und das ist eben sehr, sehr wichtig und deswegen wird das hier nochmal so hervorgehoben. Schon Abdu'l-Bahá selbst berichtet, dass er in seiner frühesten Kindheit, das ist auch interessant, haben die vielleicht die Freunde schon mal gewusst, Abdu'l-Bahá sagt über seine eigene Kindheit, als er gefragt wurde, er sagte, dass er den Großteil seiner Kindheit damit verbrachte, die heiligen Schriften des Bab auswendig zu lernen und diese zu singen für sich. Also Abdu'l-Bahá sagt, seine Kindheit war davon geprägt, dass er freiwillig und gerne die heiligen Schriften des Bab auswendig gelernt hatte. Und ebenso im Fall der Meister, dass Shohr Effendi dann, als es um dessen Erziehung ging, in sehr jungen Jahren die Verse und Gebete Gottes, die Verse um Gebete Bahá'u'lláh singe und so laut singe, dass er selbst, dass Abdu'l-Bahá selbst ihn hören könne. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht auch, unschätzbare Perle, dass dann Shohr Effendi so laut gesungen hat, dass seine Eltern ihm gesagt haben, er soll ein bisschen leiser seine Gebete singen. Und Shohr Effendi sagte, dass Abdu'l-Bahá ihm gesagt hat, dass er ihn hören möchte, wenn er sich Bahá'u'lláh zuwendet. Und dass dann die Eltern von Shohr Effendi sich, ihr kennt die Geschichte, an Abdu'l-Bahá gewandt haben, dass er vielleicht Shohr Effendi sagen soll, dass er ein bisschen leiser singen solle. Und dass dann Abdu'l-Bahá sagte, damals hieß er ja Shohri. Und da sagte Abdu'l-Bahá, ab heute heißt euer Sohn für euch Shohri Effendi, ja? Also Effendi bedeutet der Herr sozusagen. Lord, ja? Sir. Und der sagte zum einen, also ab heute heißt er für euch Shohri Effendi und sagte auch tatsächlich, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen, weil er nur das tut, was Abdu'l-Bahá für ihn als richtig empfindet, ja? Und wollte damit, dass die Beziehung der Eltern zu Shohr Effendi auch eine andere Dynamik annimmt, weil er eben wusste, wer Shohr Effendi offensichtlich bestimmt war zu sein. So, bei einer seiner Ansprachen erklärte Abdu'l-Bahá nach einem vertonten Beitrag einiger Kinder, dass die verborgenen Talente, die in den Herzen von Kindern schlummern, durch die Wirkung der Musik ihren Ausdruck finde. Und er sagt dann den Freunden in dem Zusammenhang, dass sie alles Mögliche tun müssen, um die Kinder zu ermutigen, zu lehren. Und zu ermutigen und zu lehren, eben schön und wirkungsvoll zu singen und insbesondere dabei den Lobpreis Gottes sowie die heiligen Verse. Und er sagt in diesem Zusammenhang auch zum Beispiel, dass Musik auf jeden Fall ein Unterrichtselement in der Schule sein soll. Das ist sehr revolutionär. Heute gibt es halt Musikunterricht überall. Wie sehr wir jetzt davon profitiert haben in unserer Schulzeit, ist auch wieder was anderes. Aber im Endeffekt war das revolutionär, weil zum einen im Islam Musik als verpönt galt, als verboten, als haram. Und Abdu'l-Bahá sogar so weit geht, dass er sagt, in den Schulen muss es sogar einen Aspekt der Kunst, der Musik geben. Und zum anderen eben betont er, dass das, also er tut es ein holistisches Ganze. Es ist einfach nicht nur so wie so bei diesen sieben oder sechs Künsten, die es mal in der Antike gegeben hat. Und dann gehört irgendwie Kunst, also Musik oder so auch dazu oder sowas dergleichen. Sondern für ihn ist es kein so ein eigenes stehendes Ding, sondern er betont, dass es immer holistisch in der Schule oder im Leben oder in der Offenbarung um die Befähigung des Menschen geht, die beste Version seiner selbst zu werden. Und er betont, die Musik kann Wirkung haben, genauso wie natürlich viele andere Dinge, die den Intellekt anregen, kann aber Musik auch die Möglichkeit, ein Wirkmittel sein, um verborgene Talente und in den Menschen wachzurufen oder Inspiration zu vermitteln, um an diesen Talenten Anteil zu nehmen, ja, an der Wirkung dieser Talente. Es ist also nicht zu verkennen, dass Bahá'u'lláh in diesem Abschnitt das Vertonen der Verse eigens hervorhebt. Also es geht nicht nur darum, dass die Kinder lernen sollen von den Eltern, dass sie sich mit den heiligen Schriften von früh auf auseinandersetzen müssen, sondern es geht auch darum, dass man auch die Verse auch gut und gerne mal vertonen soll, ja, auch singen soll. Es ist immer sehr, sehr spannend. Weil es gab ja schon einen Absatz. Da sagte Baha'u'llah, dass der Vater das den Kindern beibringen muss, sich mit den heiligen Versen so auseinanderzusetzen. Und das war komplementär zu dem, weil wir mal sagen, die Mutter ist die erste Erzieherin und so, und dann klammern wir immer die Vatergeschichte aus. In Wahrheit aber ist das Pendant dazu im Kitab das gewesen, im anderen Abschnitt, dass der Vater die Pflicht hat, also wenn die Mutter eine besondere Pflicht bei der Erziehung hat und die auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, der Vater kommt auch nicht bei weg. Er hat die Pflicht, eben auch die Kinder mit den geistigen Schriften, mit den heiligen Schriften und diesen intellektuellen Auseinandersetzen der heiligen Schriften auch zu ermutigen und eben sie da ranzuführen. Und hier werden nochmal die Eltern insgesamt aufgefordert, eben den Kindern das nahezubringen. Bemerkenswert ist die Versicherung Baha'u'llahs eben hier, dass jeder Mensch, der die Worte Gottes aus tiefstem Herzen vorträgt, nachhaltigen Einfluss auf die Herzen seiner Mitmenschen haben werde, die sich eben noch nicht zur Sache Gottes bekannt haben. Ja? Und äußerst interessant ist auch, dass an dieser Stelle eigens die Zuwendung zum Namen Gottes der mitleidvollste akzentuiert wird in diesem Absatz. Das ist kein Zufall. Denn diese Eigenschaft kommt in der Beziehung des Menschen zu Gott ein zentraler Stellenwert zu, da eben Unvollkommenheit sich die Gunst und Annahme von Vollkommenheit niemals verdienen kann. Und wir haben gesagt, dass er diese ganze existenzielle Gleichung, Gott ist Vollkommenheit, hat Unvollkommenheit erschaffen, also den Menschen, der gebunden ist an Raum und Zeit. Unvollkommenheit kann niemals die Gunst von Vollkommenheit verdienen. Es ist eben die Bande, welche die Geschöpfe mit Gott verknüpft durch das Prinzip der Bedingungslosigkeit, die sich in dem Namen der Mitleidvollste manifestiert. Also Vollkommenheit ist so reich, dass sie die Unvollkommenheit gar nicht braucht und trotzdem ihr Existenz schenkt, aus einer Bedingungslosigkeit, aus einer absoluten Üppigkeit und Fülle von Vollkommenheit wendet sich die Vollkommenheit der Unvollkommenheit zu und dieses Prinzip manifestiert sich in der Eigenschaft des Mitleidvollsten. Ein Name, Kraft dessen sich eben die Vollkommenheit auch trotz mannigfaltiger Verfehlungen der Menschen nicht von den bedingten Geschöpfen abwendet, sondern diesen gerade aufgrund dieser Verfehlungen aus Mitleid, Liebe und Güte seine Zuwendung zusichert. Das heißt also, es ist nicht so, dass Gott wie ein Freund ist, den wir mal enttäuschen und dann ist er beleidigt und dann hat er mit uns nichts mehr zu tun, so wie Freunde mal beleidigt sind, blockieren sie sich gegenseitig mal auf WhatsApp oder so, ja. Sondern im Endeffekt wendet er sich ja in seiner Güte uns zu, aufgrund eben dieser Verfehlungen, weil wir es eben nicht schaffen, aufgrund dieser Verfehlungen an Vollkommenheit Anteil zu nehmen, die ja eigentlich der Grund unserer Existenz ist. Also Vollkommenheit hat uns ja erschaffen, die Unvollkommenheit, ich habe es früher immer sehr oft gesagt, dieses in letzter Zeit immer weniger, weil wir es so oft gehört haben, Vollkommenheit hat Unvollkommenheit aus Liebe erschaffen, damit Unvollkommenheit danach strebt, so zu werden wie das, was sie der Vollkommenheit zuschreibt. Und weil das eben der existenzielle Grund für uns ist, ist also dementsprechend auch Gottes Gnade immer omnipräsent. Und man müsste tatsächlich dann, also sich, man müsste tatsächlich sehr weit sich von dem Wohlgefallen Gottes und dem Bund entfernt haben, um eben dieser Güte beraubt zu werden, wie es jetzt vielleicht in manchen wenigen historischen Fällen dann bei bestimmten Bündnisbrechern der Fall gewesen ist. Ansonsten sogar haben Bündnisbrecher die Möglichkeit, ja sogar Reue zu tun und zurückzufinden. Ja? Der mystische Wein, der gegen Ende des Absatzes als Sinnbild erscheint, aber übrigens, nein, bevor ich jetzt weiter sage, merkt ihr das mal, Qumas oder Elke, merkt euch das mal. Oder jeder andere Freund auch. Am Ende vom Ketabach, das ist schon mal Spoiler, gibt es einen Absatz, der ist an Misa Yahya gerichtet, diesen sehr bösen, fiesen Stiefbruder von Baha'u'llah, ja. Und da ruft ihn Baha'u'llah auf, auch zurückzukommen zur Sache Gottes und er sagt ihm, dass die Tore der Gnade Gottes vor ihm nicht verschlossen sind. Wir werden ja darüber nochmal reden, wenn es soweit ist. Aber jetzt will ich an dieser Stelle das mit dem verknüpfen, was ich bereits gesagt habe. Dass Gott sich aufgrund dieser Verfehlungen eben ja nicht von uns abwendet, weil wir diese Verfehlungen haben. Also wenn er das ja tun würde, dann wäre er ja so wie wir. Und das tut er ja deswegen nicht. Und das Interessante ist, sogar Misa Yahya als Beispiel soll dafür herhalten. Sogar für ihn waren die Tore der Gnade Gottes nicht verschlossen. Und wenn Misa Yahya zurück zu Baha'u'llah finden konnte, dann können wir das alle auch, egal was wir getan haben, weil wir sind alle nicht Misa Yahya. Und er konnte sogar auch zurückfinden zur Güte Gottes, ja. Das heißt, das ist das Prinzip der Mitleidvollste. Der vergibt, wo keine Vergebung mehr Raum haben würde eigentlich. Der ja, uns Gnade schenkt, wo wir glauben würden, dass Gnade fehl am Platz ist, ja. So offenbart sich die Eigenschaft des Mitleidvollsten. Jetzt dann der mystische Wein, der hier genannt wird, gegen Ende des Absatzes. Der steht in den Schriften für die geistige Verzückung des Gläubigen oder aber für die innere, tiefere Bedeutung der Worte Gottes, die sich hinter dem Gewand der Buchstaben verbirgt. Ja? In welchem Zusammenhang? Wir haben es schon öfters gehört. Aber beispielsweise, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Was heißt das? Mittlerweile wissen wir das, weil wir das schon tausendmal in unserer Vertiefung gehört haben. Weinsymbolik kam schon häufig vor. Unter anderem Abschnitt 5 vom Ketabar, das haben wir schon drüber geredet. Wasser zu Wein bedeutet also eigentlich, die Verse Gottes wurden auf ihren inneren Sinn, die Zusammenhänge, das Konzept, der Kern wurde so gesehen, den eingeweihten Jüngern, die am letzten Abendmahl mit Christus Anteil hatten an diesem Erlebnis, ihnen ist die Wahrheit so nahegebracht worden. Das heißt sozusagen, der Wein, der auch manchmal als Sinnbild für das Blut steht und Blut für den Bund, hat also sehr, sehr viel mit Erkenntnis und Empfinden von Wahrheit zu tun, ja? Und hält natürlich auch als Zustand der Verzückung hin. Wenn zum Beispiel im Koran es heißt, dass man im Paradies von diesem erlesenen Wein trinkt, dann ist natürlich, weil wenn du dann als, wenn, das Paradies ist ja das Paradies des Glaubens. Egal ob Leben nach dem Tod oder hier. Das ist der Zustand des Glaubens. Wenn du natürlich in diesen Zustand des Glaubens eintrittst, dann siehst du die Realität anders als Menschen, die nicht eingeweiht sind in die Wahrheit, weil sie noch zu den Schlafenden zählen. In der nächsten Welt, dieser erlesene Wein ist nichts anderes, als wenn du dich der Manifestation zugewandt hast, dann hast du sozusagen an diesem geistigen Leben Anteil und in der nächsten Welt werden die Wahrheiten zuteil, die in diesem Leben unaussprechlich und unvorstellbar gewesen waren, ja, und so weiter. Das Sinnbild des Berges, der durch die Wirkkraft des größten Namens zu Staub zerfällt, ist ein Symbol für das Wissen, die Gelehrsamkeit und eben den Einfluss der Geistlichkeit oder anderweitiger Autoritäten, die sich wie ein ragender Berg dem Fortschritt der Sache Gottes oder dem Fortschritt der Sache der Wahrheit, kann man sagen, ja, ist ja die Sache Gottes, entgegenstellen. Weil im Tablett von Eschraat, da heißt es von Baha'u'llah dementsprechend, wahrlich, wir hörten, wie du diese Sache priesest, durch die der Berg des Wissens zermalmt ward. Also die Berge, die sozusagen, heißt es ja, Moses hat einen Berg in der Wüste gehoben und das Volk Israel ist da durchgelaufen und so weiter. Oder die Berge, die am jüngsten Tag explodieren sollen, wie der Koran es beschreibt. Das sind die Lehrsätze, die die Menschen als wahr empfinden, die Maßstäbe des Wissens. Sie werden erschüttert, sie werden in Frage gestellt, sie halten nicht mehr mit dem, wie die Menschheit wächst, was der Zeitgeist ist und was die Sache Gottes an Wahrheit offenbart. Diese Wahrheit ist so groß, dass sie die Berge des Wissens, ja, zerbersten lässt. Und natürlich in diesem Zusammenhang, Rein hat ja völlig recht gehabt, dass er vorher gesagt hat, jetzt ein Philosoph ist jetzt ein bisschen so ein Kiosk oder so verglichen jetzt zu diesem Sterne-Restaurant, was die Offenbarung bei Haulas ist. Das ist halt der Berg, der dann halt nicht mehr mithalten kann. Der zerberstet, weil einfach eben diese neue Offenbarung so gewaltig und so impactful ist, ja. Der Satz bezüglich der Berge, die durch den Namen Baha'u'llah zu Staub zermalmt werden, mag zugleich aber auch, und das ist sehr interessant, ein Verweis auf die koranische Geschichte sein, auf dem Berge Sinai, bei der Moses, ich habe es schon oft geschildert, den Herrn darum bat, sein Angesicht erblicken zu dürfen, worauf Gott einen Abglanz seiner Herrlichkeit auf einen ragenden ba Berg widerspiegeln lässt und dann dieser Berg daraufhin zerfällt und Moses dann hört, Land Herani, niemals wirst du mich schauen, ja? Und Baha'u'llah würde dann an dieser Stelle durch diesen Bezug andeuten, dass der Herr, dessen Herrlichkeit für Moses nicht zu schauen war und die Herrlichkeit, die den Berg zerbersten ließ und damit Moses überhaupt unmöglich machte, ihn zu schauen, nunmehr an diesem größten aller Tage vor der gesamten Menschheit manifestiert wurde. Das heißt, das Angesicht Gottes ist erschienen. Und das ist sehr, 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 sehr tragweit. Wir haben schon ein paar Mal in unserer Vertiefung gehört, aber nochmal hervorzuheben. Damit sagt Baha'u'llah, dass Gott erschienen ist und dass die Zeit der Prophetie abgeschlossen war. Die Zeit des Er ist Gott wurde ersetzt durch Ich bin Gott. Die größte Offenbarung erschienen. Und um das nachzuvollziehen, manchmal im Ketabah, das muss man dann also tatsächlich auf diese minutiöse Wortwahl von Symbolen, Berg und das und jenes achten. Das sind alles Hinweise, die ein Selbstzeugnis geben sollen über die Größe dieser Offenbarung. Und hier haben wir wieder einmal ein Beispiel in diesem Zusammenhang gehört, ja. Weil wir aber schon öfters darüber gesprochen haben, vielleicht belassen wir es dann dabei, weil einige Konzepte waren den Freunden vielleicht schon mal vertraut. Dann kommen wir, wenn ihr wollt, zu Absatz 151.
Soll ich das nochmal lesen? Ja? Okay. Es ward euch geboten, die Möbel eurer Wohnung alle 19 Jahre zu erneuern. So ist es verordnet von dem, der alles weiß und alles durchschaut. Er wünscht wahrlich Feinheit für euch und alles, was ihr besitzt. Fürchtet Gott und gehört nicht zu den Nachlässigen. Wer findet, dass seine Mittel für diesen Zweck nicht ausreichen, ist befreit von Gott, dem ewig Vergebenden, dem Gabenreichsten.
Vielleicht kannst du den nächsten Absatz auch lesen. Der passt
Okay.
einfach dazu,
Es
ja.
gibt ja noch
Was
mal
durch
eine
die Stimme?
Erläuterung dazu. Zu 51 gibt es noch eine Erläuterung.
Ja, gleich. Wascht euch die Füße jeden Tag im Sommer und alle 3 Tage im Winter. Entschuldigung, das ist witzig. Okay, gibt es da Erläuterung, Elke?
Zu 151 gibt es eine Erläuterung.
Weiß nicht, wo das ist.
Hast du die, Elke?
Seite 276.
276.
Und mir ist auf 252.
166. Es ward euch geboten, die Möbel eurer Wohnung alle 19 Tage zu erneuern.
Das zeige ich meinem Mann.
Ja, doch, es wird euch geboten, die Möbel eurer Wohnung alle 19 Jahre zu erneuern. Baha'u'llah bestätigt das Gebot des arabischen Bajan zur Erneuerung der Wohnungseinrichtung alle 19 Jahre, sofern man dazu in der Lage ist. Nach Abdu'l-Bahá dient dieses Gebot der Förderung von Reinheit und Sauberkeit. Er sagt, der Sinn dieses Gesetzes sei, dass man Möbelstücke auswechselt, die alt geworden sind, ihren Glanz verloren haben und abstoßend wirken. Das Gesetz bezieht sich nicht auf Wertgegenstände, Antiquitäten oder Schmutz.
Schmuck, Schmuck, glaube ich, ne?
Schmuck.
Schmuck.
Ja. Okay.
Danke,
Kommt auf
Erika.
die
Es
Füße, die
gibt
zu waschen sind.
noch eine zweite Erläuterung für die Füße.
Ach
Bleibt
so.
unten.
Zu
Ja,
152.
danke schön. Die Gläubigen werden im Kitabi Aktas ermahnt, regelmäßig zu baden, saubere Kleidung zu tragen und ganz allgemein der Inbegriff der Sauberkeit und der Feinheit zu sein. Die Inhaltsübersicht und systematische Darstellung, Abschnitt sowieso, fasst die einschlägigen Bestimmungen zusammen. Zum Waschen der Füße erklärt Bahá'u'lláh, warmes Wasser sei dafür vorzuziehen. Waschen im kalten Wasser ist jedoch gleichfalls erlaubt. Fragen und Antworten 97.
Ist das denn so detailliert beschrieben? Das finde ich ja interessant.
Detailliert beschrieben, ich meine, es war ja tatsächlich nur ein Satz in dieser Vers, aber wir sprechen jetzt darüber, wenn ihr möchtet. Ja. Also, zunächst einmal also beide Absätze gehören zusammen und auch eigentlich auch der nächste und auch der übernächste gehören konzeptuell zusammen, aber wir kommen dann darauf, nochmal zu sprechen. Auch in diesem ersten Gebot, also dem ersteren, was wir jetzt gelesen haben, halt eben das Echo nach Vollkommenheit, Ästhetik und Makellosigkeit in allen Dingen wieder. Wir haben ja mal ausführlich darüber gesprochen. Frühjahrsschule in Österreich gab es ja auch schon, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und es kam öfter im Ketabach das vor. Der Ketabach das hat ein ganz wichtiges Element und das ist eben das Prinzip von Shor Effendi, fasst das zusammen mit dem Prinzip von Refinement, also Feinheit, Veredelung, Verfeinerung, ja, Ästhetik und Makellosigkeit. Dieses Konzept ist also im Grunde in den Bahai-Schriften, also im Ketabach, das sehr stark. Es gibt zum Beispiel auch an einer Stelle eine Empfehlung, dass man Parfüm immer tragen soll oder dergleichen. Und dass man immer saubere Kleidung tragen muss beim Gebet oder so. Das sind alles Beispiele. Zum Beispiel andere Dinge, dass man halt die, wo viele Stellen, wo halt diese Praxis der Derwische verschiedene Art und Weise abgelehnt wird, wonach die halt eben sich so verwahrlosen ließen und sagen, das ist alles ein Zeichen für Loslösung und so weiter. All diesen Dingen erteilte Bahá'u'lláh eine Absage und er machte eben diesen Aspekt der Ästhetik sehr stark, weil Ästhetik, ich habe schon mal gesagt, in einer anderen Vertiefung sage ich es hier kurz, Ästhetik oder Schönheit, wie gesagt, ist auch einer der Namen von Bahá'u'lláh, die gesegnete Schönheit, Schönheit ist die Übersetzung von Vollkommenheit für die Welt des Unvollkommenen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was Vollkommenheit ist, aber durch Schönheit wird uns Vollkommenheit übersetzt, transkribiert. Das ist der Grund, warum der vollkommene Zustand des Geistes in Haifa natürlich auch so einen schönen, würdigen Rahmen haben muss. Nicht, weil der Schrein des Baabtes braucht, der geistige Zustand steht ja für sich. Aber die Verfeinerung, Veredelung des Berges Karmel steht dafür, welche Vollkommenheit uns dort zugänglich gemacht wird. Also Schönheit ist die Übersetzung von Vollkommenheit in der Welt der Bedingungen. Also, ich habe schon öfters darüber gesprochen, deswegen will ich an dieser Stelle das kurz halten, weil das, was wir haben, erinnert euch, wir haben schon öfters mal über Prinzip der Ästhetik in den Bahai-Schriften gesprochen. Es ist elementärer Bestandteil eben der Lehre des Bab und der Gesetze Bahá'u'lláhs, dass der Mensch in allen Belangen im Grunde höchste Perfektion ausstrahlen soll. Dass der Mensch immer Ausschau nach Greatness, nach Exzellenz, nach Perfektion, nach Vollkommenheit haben soll. So ist es in dieser Sendung eine ethische Maßgabe an den Menschen im geistigen persönlichen, alltäglichen Leben nach einem idealen Ausdruck von Ordnung und Perfektion in allen Dingen zu streben. Ja? Bei der Arbeit, bei den Dingen, die wir tun, bei der Wissensaneignung, da sind wir wieder bei dem Thema, das Kiomas heute angerissen hat. Ob wir uns zufrieden geben können mit einem Mindestmaß an dem, was wir wussten. Ja? Bei der Wissensaneignung, bei der Rede, bei der Arbeit, bei der Kunst, bei allem, was man tut, bei der Sauberkeit, beim Kleidung anziehen, alles muss einen ästhetischen Charme haben. Ja? Und das ist, hört ja nicht nur mit diesen äußeren Dingen auf, das ist auch die Gesinnung. Wenn Baha'u'llah von Keuschheit redet, meint er die innere Ästhetik. Die Gesetze, die man befolgt, die muss man ja aus Liebe zu seiner Schönheit befolgen. Warum? Aus Liebe, also nicht aus Angst vor Strafe oder Belohnung. Das ist primitiv, sagt Baha'u'llah. Warum wir es tun, ist aufgrund der Ästhetik der Wahrheit, weil wir uns dazu angezogen fühlen. Das Gute tun aufgrund der Schönheit des Guten. Und er nennt diesen Islam-Hadith: Gott ist schön und liebt das Schöne. Und betont, deswegen hat er sich auch die gesegnete Schönheit genannt. Das ist das Zeitalter der Schönheit, das Zeitalter der Ästhetik. Ordnung ist ein Ausdruck der Ästhetik zum Beispiel, ja. Neue Weltordnung. Warum hat Islam nicht das Prinzip Ordnung? Nee, warum hat Christentum nicht Ordnung gesagt irgendwo in ihren Heiligen Schriften? Weltordnung passt zu Baha'u'llahs Agenda als gesegnete Schönheit, weil Ordnung schön ist. Mäßigung in allen Dingen. Falsche Übersetzung. Eigentlich heißt es eigentlich das rechte Maß. Das rechte Maß war schon ein Begriff, den Aristoteles bezeichnet hatte, um eben ein Auge für das Erschauen und das Genießen von Ästhetik inne zu haben. Und Baha'u'llah überträgt das auf alle Dinge, die du in deinem alltäglichen Leben machst. Rechte Maß von dem, was du isst. Rechte Maß von dem, wie du schläfst. Rechte Maß von das und jenem. Alles im rechten Maß. Dann ist es schön. Ja? Und in dieser Sendung, also sind wir insbesondere angehalten, an dieser Schönheit Anteil zu nehmen. Und Baha'u'llah nennt also an bestimmten Stellen manche eben materielle Beispiele, die eben auch die Gläubigen zu seiner Zeit dann auch hervorheben sollten vor dem Rest der Gesellschaft. Beispielsweise hatte der Bab verboten. Der Bab hatte verboten, dass Babis rauchen. Und er betonte eben, weil das dem Sinn der Ästhetik entgegen ist. Und Ästhetik eben ein Ausdruck von Göttlichkeit ist. Und natürlich gesundheitliche Gründe und alles und so. Aber es geht, er begründete es mit der Refinement. Und er sagte, die Anhänger des Islam zum Beispiel, die beachten dieses Gebot nicht, aber meine Anhänger würden das beachten. Die sind anders. Und in diesem Sinne betont Baha'u'llah Kitab das, lebt so, dass die himmlischen Herrscher euch beneiden, weil ihr so ästhetisch seid. Weil ihr so edel seid, ja, so einen großen Seelenadel habt, der sich auch materiell auch ausdrückt, ja, weil im Endeffekt ist das Materielle nur Ausdruck des Inneren. Aber ohne das Innere funktioniert das auch nicht. Dann ist es eben auch nur Augenschein und unwahrhaftig. Aber im Endeffekt, ja, also ist diese Anhaltung zur Ästhetik sehr wichtig. Und die äußere Ästhetik wird dir auch ein Mittel sein, um einen inneren Zustand auch zu erreichen. Und natürlich ist es auch so, die Psychologie sagt das unlängst. Wenn natürlich äußere Sachen nicht stimmen, dann hat es meistens auch mit deinem inneren Ungleichgewicht zu tun. Das ist auch eine Sache, die ist uns jetzt mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Aber es ist spannend, dass der Bab und Baha'u'llah das im 19. Jahrhundert so stark gemacht haben, wo überhaupt Psychotherapie oder Psychologie oder dergleichen auch gar nicht existiert hatte in dem im Nahen und Mittleren Osten. Ja? Und das Interessante ist, und in der islamischen Kulturwelt, das Spannende an dieser Stelle auch noch, dass der Bab ein Zitat hatte, ihr kennt das vielleicht, wir haben es auch an anderer Stelle genannt, wo er sagte, dass der Körper der Thron ist für die Seele. Ja? Für den inneren Thron ist der Körper der äußere Thron. Ja, Thron im Sinne von, ja, es ist diese göttliche Wirklichkeit, die das beseelt und der Körper, und deswegen darf er auch zum Beispiel nicht eingeäschert werden und alle anderen Dinge, die dazu gehören. Der Körper ist also im Endeffekt ein Vehikel für das Innere und dementsprechend, ja, wie ich es richtig hervorhebe, wird auch mit Tempel gleichgesetzt. Und das ist halt eben, weil eben das Ausdruck von Vortrefflichkeit ist, was wir also eben mit dem Göttlichen gleichsetzen. Also sagen so, das Göttliche drückt sich in uns aus, es ist das Potenzial zur Vollkommenheit und dementsprechend also all diese ästhetischen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ja, dann in diesem Absatz dann erwähnte Gebot eben mit der Erneuerung der Möbeln und alles dient, wie Abdu'l-Bahá feststellt, wir haben es schon gehört, der Förderung von Reinheit und Sauberkeit und Sinn und Absicht dieses Gesetzes ist demnach, Möbelstücke zu ersetzen, die alt geworden sind, die ihren Glanz verloren haben, die abstoßend wirken oder dergleichen, ja. Und nicht nur auf Gäste oder so, sondern auf einen selbst ja auch. Also im Endeffekt soll man ja auch in einem Rahmen leben, der für das innere Seelenleben erhebend ist, ja. Deswegen heißt es in Beischriften gar nicht, du sollst dir keine teuren Sachen oder so kaufen, ja. Manche Dinge sind unnötig teuer. Manche Dinge verdienen ihren Preis zu einem gewissen Grad tatsächlich und sind dann halt auch qualitativ anders. Und man ist nicht angehalten, dass man das nicht tut, dass man wie ein Derwisch lebt. Man kann seine materiellen Mittel für materielle Dinge in dieser Welt ausgeben, solange man sein Herz nicht daran hängt. Abdu'l-Bahá sagt, es ist Loslösung. bedeutet nicht, dass man mittellos ist. Es ist die Freiheit des Herzens. Ja? Und dabei stammt diese Verordnung eben zur Erneuerung der Wohnungseinrichtung im Turnus von allen 19 Jahren, ursprünglich aus dem arabischen Bayan. 19 Jahre entspricht im Badi-Kalender der Zeitspanne eines Wahed, also einer Einheit, und kommt dem Intervall auch zwischen der Sendung des Bab und der Erklärung Baha'u'llahs zwischen 1844 und 1863 gleich. Damit steht die Zahl 19 neben vielen anderen Aspekten auch für fortschreitende Erneuerung, einem notwendigerweise kennzeichnenden Merkmal des menschlichen Lebens. Und ich behaupte, dass dieser Absatz eigentlich nur das zum Ausdruck bringen will. Was heißt nur das? Also, dass es darin in der Kernessenz geht. Es geht also darum, dass Baha'u'llah uns mit diesem Gebot eigentlich etwas vermittelt, etwas kommuniziert. Und er kommuniziert zu uns damit, dass eigentlich die Erneuerung ein stetiges Kennzeichen unseres Lebens ist. Und hier nennt er beispielhaft die Erneuerung der Inneneinrichtung deines Hauses. Aber im Endeffekt, die 19 Jahre stehen ja für etwas. Und zwar die Erneuerung, die die Welt erlebt hat, als der Bab erschien und 19 Jahre später dessen Sendung von der Sendung Baha'u'llahs abgelöst wurde. Abgelöst im Sinne von fortgesetzt wurde, ja? Das heißt, im Endeffekt geht es also auch um diesen Aspekt der Erneuerung, den ich hier nochmal stark machen will, dass wir das auch mit dieser Hermeneutik nochmal lesen. Es ist noch festzuhalten, wie wir schon gehört haben, dass natürlich Wertgegenstände, Antiquitäten, Gegenstände mit historischer Bedeutung natürlich nicht damit eingeschlossen sind. Die Gesetze haben natürlich alle einen Spirit. Es gibt also Letter of the Law, wie Shori Effendi sagt, Buchstabe des Gesetzes, und es gibt einen Spirit of the Law. Und hier geht es offensichtlich natürlich auch darum, dass wir den Spirit nachvollziehen. Darüber hinaus gilt es nur als verbindlich, sofern der Mensch auch die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung hat und wodurch er in der Lage wäre, auch natürlich dieses Gebot zu erfüllen, wie wir auch schon gehört haben. Bevor wir weitermachen mit 152, Reinhard, bitte.
Ich habe den Eindruck, hier geht es, wie du es angedeutet hast, auch um das Gerüst unseres Lebens. Also das Mobiliar, sind ja diese Zutaten, in denen wir leben. Und das ist ja auch, sind ja auch die Schriften, an denen wir festhalten. Und dieses Festhalten an Glaubenssätzen von vergangenen Zeiten. Und diese Erneuerung ist ja von Bab zu Baha'u'llah schon passiert und soll uns ja ewig begleiten, dass wir diese Erneuerung in unserem Leben betreiben und dadurch gewinnen, persönlich, würde ich schätzen. Und mit dem Finanziellen, das zeigt uns ja, dass es da auch diese Gnade, die du auch wiederholt erwähnt hast, gibt, dass es ein Zwang, oder eine Empfehlung ist, aber uns nicht, fesselt. Und das ist, ich habe das vor kurzem bei einer Veranstaltung, ich war bei einer Singwoche letzte Woche und habe davon erzählt, unter anderem von diesen 19 Jahren. Und da kam dann auch der Einwurf, ja, ist das ökologisch und ist das der Umwelt zuträglich? Und ich habe aber diesen Nachsatz des Finanziellen und wie du gesagt hast, auch wenn die Konstruktion des Mobiliars noch Tragfähigkeit und Eleganz und Schönheit und Wirkmächtigkeit hat, dann müssen wir es nicht erneuern. Also es ist das ein Absatz, der uns relativ viel Flexibilität lässt.
Ja, sehr, sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr schön zusammengefasst. Darum geht es halt in der Essenz. Und nochmal das als Beispiel, was Reinhard gesagt hat. Der Kitab das muss man natürlich auch, wenn Baha'u'llah sagt, selig die, die darüber, die ihn lesen, selig die darüber nachsinnen, selig die, die darüber nachdenken und ihn begreifen, muss man natürlich dann natürlich in verschiedenen Konstellationen der persönlichen Lebenswahrnehmung auch lesen, ja. Und da halt auf die Konzepte zu kommen, die der Kitab das als Charta der neuen Weltordnung in sich birgt. Zu 152 nochmal schnell abschließend. Mit Anbeginn dieser Sendung und eben dem Anbruch des Tages Gottes, an dem die Erde eben zum Schemel des Herrn, zum Spiegel des Himmels und zum Throne Gottes wird, das sind alles Titel, die Baha'u'llah auch dem Anbruch dieser Sendung zuschreibt, erfährt in erster Linie eben der Mensch die Gelegenheit, das höchstmögliche Potenzial seiner Wirklichkeit zu entfalten und Anteil an nie zuvor gekannter Vollkommenheit zu erhalten. Das ist eben der Sendungsauftrag Baha'u'llahs, die Menschheit zu einer Vollkommenheit zu führen, die vorher nicht zugänglich gewesen ist. Und im Geiste dieses Prinzips werden die Menschen ihrer hohen Stufe in diesem Zeitalter gemäß angehalten, der edelste Ausdruck auch von Sauberkeit, Feinheit und eben Perfektion und dergestalt das Abbild der Paradiesbewohner zu sein. So werden die Gläubigen an vielen Stellen im Gesetz Baha'u'llahs gemahnt, regelmäßig zu baden. Das kam auch schon vor. Und dann sagt Baha'u'llah aber nicht diese Gemeinschaftsbecken, die im Iran gängig waren. Das verbietet er. Dann sagt er, man soll saubere Kleidung tragen, sonst würde das Gebet nicht angenommen werden. Und allgemein soll man derart tadellos sein, dass andere von uns angezogen werden und niemals an uns Anstoß nehmen könnten. Ja, deswegen sagt er, benutzt Parfüm. Deswegen sagt er zum Beispiel, esst nicht, wie so alle Leute tauchen ihre Hände in dasselbe Essen oder so, in dieselbe Schale. Seid sauber, seid vorbildhaft in der Art und Weise, wie eben diese Ästhetik manifestiert. Und man soll so sein, dass andere sich von einem angezogen fühlen und eben keinerlei abstoßenden Makel an einem erkennen mögen. In diesem Sinne fordert Baha'u'llah auch, dass die Gläubigen diesen Absatz genannten, dass sie diesen in diesem Absatz genannten hygienischen, diese hygienischen Vorschriften eben einhalten. Und dabei sollte dieser Maßstab besonders im Spiegel natürlich der Vergangenheit betrachtet werden, zumal ein Großteil der Menschen in jenen vergangenen Zeitaltern der Körperhygiene, dem Waschen und Baden keine große Aufmerksamkeit sollte. Also, das darf man ja nicht vergessen. Das heißt, im Endeffekt war das halt damals eben so in dieser islamisch geprägten Kultur und so, dass das jetzt nicht die größte, höchste Priorität innehatte. Natürlich hatte der Prophet Mohammed schon anders als in Europa, wo noch weniger Wert darauf gelegt wurde, damals schon betont, dass es natürlich wichtig ist, dass man sich wäscht. Daher die ausführlichen Waschungen auch bei der Vorbereitung zum Gebet, die ja Baha'u'llah ja minimalen noch dargetan hat, weil er betont ja, die Waschung beim Pflichtgebet ist nicht dieses hygienische Baden. Das hat damit nichts zu tun. Das hat einen geistigen Charakter und das Baden musst du trotzdem tun. Aber das war damals im Islam halt eine Art und Weise, auch um die Menschen auch anzuhalten, wenn die auch beten und so und die waren auch nicht so sauber, sich wenigstens. Das vergleicht das mal mit Europa seiner Zeit. Ein Moslem musste wenigstens 600 nach Christus fünfmal am Tag sich ausführlich sauber machen, bevor er sein Gebet sprechen kann. Und dann wissen wir, Leute in Versailles hatten nicht mal eine Badewanne oder so damals, ja? In Frankreich und so. Das heißt, Hände nicht gewaschen, all diese Dinge waren nicht Tagesordnung, ja? Und das war natürlich ein Fortschritt. Jetzt Baha'u'llah betont, dass das natürlich noch weiter hinaus muss und dass das halt eben nicht damit getan ist, einfach nur sich für das Gebet ein bisschen zu waschen oder dergleichen. Man soll insgesamt ein holistisch, universal sauberes, ästhetisches, feines Leben führen. Und ja, es ist dabei besonders also interessant festzustellen, dass Baha'u'llah bezüglich der Körperreinigung explizit betont, dass diese in regelmäßigem Rhythmus auch vorzunehmen sei. Hätte er das hier nicht offenbart, hätte er gesagt, ja, ist ja selbstverständlich, heute muss man sich waschen. Aber es ist ja gerade interessant, dass Baha'u'llah hier ganz genau einen Turnus nennt. Er sagt ja zum Beispiel, es darf nicht später als so und so sein, im Winter und im Sommer zum Beispiel jeden Tag. Also, dass das so ein. Welches andere Gebot oder so steht denn in so einer Regelmäßigkeit im Kitab Ardas? Das ist nur das Pflichtgebet. Dass Baha'u'llah hier also explizit die Körper, jetzt haben wir darüber gelacht und fanden es so lustig, aber ich denke, das ist so einfach selbstverständlich. Ja, zu Recht auch, hatte Erika ja auch dann so, das auch so belustigt wahrgenommen. Ist es auch, wenn wir es so lesen. Denken wir uns, warum steht das im Kitab Ardas? Aber das Interessante, worum es ja geht, ist ja der ganze Kontext, den ich gerade schildere, dass es ja um das Streben nach Vortrefflichkeit geht. Und dass allerdings Baha'u'llah hier tatsächlich nicht nur sagt, wascht euch, sondern dass er explizit einen Turnus nennt, einen Rhythmus, in dem das kontinuierlich einzuhalten ist. Und jetzt, das Wichtige steckt also nämlich dahinter. Dass eben das nicht, das ist nicht eine Empfehlung, sei einfach nur ein sauberer Mensch. Und das ist dir selbst überlassen, wie du das machst, ja? Und bei jedem Körperhygiene sowieso ein anderer Maßstab. Ja. Sondern es gibt eine feste Verordnung, wie das sein muss. Und da gibt es einen Maßstab, den er tatsächlich nennt und der uns schon dazu auch anhält, wirklich dann auch immer gepflegte, äußerlich auch gepflegte Menschen zu sein. Und das Innere natürlich soll ein Ausdruck dessen sein. Dass das Waschen der Füße im Kitab, das hier also eigens erwähnt wird, mag auch natürlich mit dem Gebot der täglichen Waschung für das Pflichtgebet zusammenhängen, das Baha'u'llah im Gegenteil zum Islam ja vereinfacht hat. Ich habe es ja schon gesagt. Man musste früher nämlich ein ausführliches Ritual im Islam vornehmen, bei dem man auch die Füße zu waschen hatte. Ja? Und es beschränkt sich jetzt hier bei der täglichen Gebetswaschung im Baha'i-Glauben auf das Waschen der Hände und das Gesicht. Deswegen nennt er hier explizit nochmal die Füße. Ja? Nur damit wir verstehen, warum jetzt Füße und nicht Hände hier genannt sind. So werden die Gläubigen also durch diesen Vers im Kitab Ardas verpflichtet, über die täglichen Waschungen hinaus nicht die eigentliche Körperpflege zu vernachlässigen und im Hinblick darauf also auch die Füße zu waschen. Und dass die eigentliche Körperpflege von der geistigen Vorbereitung des Pflichtgebetes in Form der täglichen Waschung der Wusu zu trennen ist, wird auch daran erkennbar, also, dass die Waschungen für das tägliche Gebet auch dann vorzunehmen sind, wenn wir gerade aus der Dusche gekommen sind, ja? Das sagt der Baha'u'llah ganz. Man muss die Waschungen für das Pflichtgebet machen, weil sie einen geistigen Charakter haben. Das andere ist Körperpflege, ist Hygiene. Und deswegen muss das also trotzdem beides gemacht werden. Und ich glaube, in diesem Sinne haben wir für heute vielleicht viel gehört und können vielleicht den Rest auf nächste Woche verschieben. Ansonsten könnten wir natürlich noch einen erweiterten Ansatz versuchen, noch zu besprechen. Aber ich glaube, wir haben einfach insgesamt heute schon einiges gehört. Und vielleicht ist das für die heutige Sitzung genug. Wenn es noch Fragen oder Gedanken gibt, dann bitte. Ansonsten vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Und es sind ja nicht mehr viele Sitzungen bis zum Ende vom Katarbach, das muss man nochmal vorheben, ja.
Naja, das kommt drauf an. Ursprünglich hatten wir ja auch mal die Erläuterungen, die nehmen wir ja, aber die Fragen und Antworten und die ergänzenden Texte mit in Betracht gezogen.
Werden wir mit Sicherheit auch noch machen. Also ich glaube, wir werden genug Zeit haben, wenn wir dann weiter vertiefen, dass wir das alles noch mit einbeziehen. Einen anderen Punkt haben wir zum Beispiel auch noch nicht gemacht. Jetzt, den wollten wir ja gar nicht jedes Mal machen. Aber den Zusammenhang, den roten Faden vom Ketabach, dass
Ja.
manche Abschnitte immer mal wieder Revue passieren lassen und dann so eine mal Zusammenfassung geben und zum anderen mal sehen, wie das so, wie die Ordnung im Ketabach das strukturiert ist. Und das machen wir dann auch vielleicht die nächsten Male mal wieder dann. Weil jetzt vor allem die Absätze, die jetzt kommen, die haben alle im tieferen Sinn miteinander zu tun, ja.
Ja. Amene, wolltest du gerade noch was sagen? Nee. Okay. Ja,
Ich
das ist
stoppe
schön.
dann die Aufnahme. Ist das okay?
Ja, Dankeschön.